It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats Folge 599, The Best Man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rats Folge 599. Mein Name ist Dennis und ihr wisst, was das bedeutet. Die nächste Folge wird eine Schnapszahl sein, was natürlich bedeutet, wir werden eine ganze Flasche Schnaps trinken. Wann es soweit ist mit dieser Sendung und alles weitere dazu erfahrt ihr heute. Und es geht heute um The Best Man und mein bester Mann ist mir jetzt zugeschaltet. Wie könnte es anders sein? Diesmal nicht am Wandsbeckermarkt, sondern vom Wandsbeckermarkt, denn ihr werdet es wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, schon mitbekommen haben. Heute ist ja großer Alarmtag, ne? Die Alarmtage, die Alarmanlagen und was weiß ich alles, Sirenen und Apps und Radio und Fernseher wird getestet. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung und ich könnte nicht froher darüber sein, dass der Nico gesagt hat, okay, da stelle ich mich hier nicht nur auf den Balkon und von dem da die Sendung auf, sondern ich stelle mich auf den Wandsbeckermarkt, Nico, und es sind ja, wir gucken mal auf den Countdown, es sind noch knappe 12 Minuten. Dann soll hier der Rabatz aber richtig losgehen. Hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo Herz oder liebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit, du hast vollkommen recht, Dennis. Ich bin hier auf dem Wandsbecker Marktplatz. Ich stehe an dieser Crepe-Bude, von der wir letzte Woche schon berichteten. Auch hier an diesem kleinen Bütchen, diese Butterbude, wie wir sie nannten. Auch hier ist eine klitzekleine Sirene angebracht, hier oben rechts in der Ecke. Ja, die sieht schön aus. Ich bin sehr gespannt, wann das hier losgeht. Das ist ja schon ein Happening, ne? Wann hat man das mal, ne? Das hier, ich wollte schon sagen, weltweit. Dass man hier deutschlandweit hier plötzlich hier so mit Pauken und Trompeten hier so Sirenen ja auch mal losgehen, ne? Das hat man selten.
So, der NDR schreibt, Sirenen und Handyalarm, heute ist Warntag, nicht erschrecken, am heutigen Donnerstag gibt es einen Probealarm in ganz Deutschland. Auch in Hamburg. Das ist nett, dass Sie das dabei schreiben. Um 11 Uhr sollen Sirenen, Radio- und Fernsehprogramme, Werbetafeln und die Warn-App Nina Alarm schlagen.
Wer hat sie nicht?
Meine Cousine heißt Nina, da hätte man besser auch immer Alarm geschlagen. Der Warntag soll laut Bundesinnenministerium dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen, um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu stärken. So, jetzt bin ich ja jemand, der relativ viel im Internet unterwegs ist. Ne? Ist ja für uns jetzt kein Neuland mehr, machen ja seit 11 Jahren diesen Podcast auch hier. Und aber wird es da nicht... Also ich habe so am Rande, ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt seit 3 Wochen fest, also zumindest habe ich es erst das Licht vor 2, 3, 4 Tagen mitgekriegt. Wird es nicht heute auch oder mich viele Leute geben, die denken, Werner, die Russen kommen oder irgendwie sowas, wenn gleich auf einmal alles losgeht.
Es kann durchaus sein. Also ich habe tatsächlich gestern, ich habe tatsächlich erst gestern davon gehört, ne, ja. Hat das gelesen und dachte auch erst, oh, okay, alles klar, ist wieder irgendein Quatsch, ne, weil irgendwie mir wurde so ein Mopo-Artikel in die Timeline gedroppt, dachte ich, okay, alles klar. Dann habe ich nochmal nachgeguckt und der NDR bestätigte dies dann. Ist man hier nicht so gewohnt. Ich persönlich kenne das noch aus Ennepetal, da hatten wir direkt bei uns nebenan ein Gebäude, ich weiß gar nicht mehr, was darin war, aber auf jeden Fall war da eine Sirene angebracht und da wurde zumindest alle paar Monate mal ein Feuer Alarm getestet, der sehr, sehr laut war, weil wir direkt daneben anwohnten. Da fiel die Zigarette aus dem Hals. Ne? Also, aber auch das war ein komisches Gefühl immer. Ne? Also ein unangenehmes Gefühl. Und wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob wirklich alle Leute hier informiert sind. Ne? Da werden einige werden hier in Panik geraten, eventuell.
In Leverkusen hatten wir es tatsächlich häufiger. Ich habe ja bis vor 4 Jahren in Leverkusen gewohnt und da war es tatsächlich, also da waren so viele Sachen, so einmal im Jahr und wenn sie dann passiert sind, dann hast du nicht immer, warst du kurz erschreckt, dann hast du dich dran erinnert. Zum Beispiel haben die, ich weiß nicht, ob das zu Pfingsten oder was war, also und das war, glaube ich, später im Jahr. Auf jeden Fall komplett random, außerhalb von Karneval, gab es auf einmal sowas wie einen Karnevalsumzug. Und das war immer irgendwie auf den Sonntagsmorgens um 10 Uhr und warst dann komplett fertig, lagst im Bett und denkst, was ist denn jetzt los? Und dann warst du erstmal so 20, 30 Sekunden komplett verstört und guckst aus dem Fenster und dann so, ach ja, das ist ja dieser jährliche Umzug. Und die haben auch regelmäßig, würde fast auch sagen, einmal im Jahr, ging da auch die Sirene los. Und jetzt, Nico, halte ich fest, was hier der NDR weiterschreibt. In Hamburg werden unter anderem 131 Sturmflut-Sirenen zeitgleich ertönen.
Wow, ist das heftig.
Also, wir sind sehr gespannt. Ich habe extra das Fenster aufgemacht. 9 Minuten haben wir noch. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hören wir auch gar nichts. Und das Ganze soll ja, hier steht, die bundesweite Entwarnung ist für 11.20 Uhr vorgesehen. Die wollen doch jetzt nicht 20 Minuten lang die Dinge laufen lassen, oder?
Das wäre schon krass, muss ich sagen. Das wäre schon sehr krass. Ich glaube auch übrigens hier bei mir in der Straße, da hat ein Auto jetzt auch schon ungefähr eine Woche lang auch diesen Alarm schon geprobt. Steht hier auf der gegenüberliegenden Straßenseite, steht ein Auto und so, ja, einmal in der Stunde geht da irgendwie eine Alarmanlage an.
Oh.
Ohne ersichtlichen Grund. Ich habe das auch mal irgendwie geguckt, ob da jemand vielleicht das Auto berührt hat oder sowas, ne? Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht immer diese Alarmanlage an und ich denke, dass das auch Teil, ne? Dieses Auto ist ein herrenloses Auto. Ich glaube, dieses Auto ist auch Teil dieses Projekts. Man will hier die Wandsbecker Marktgemeinschaft, will man so langsam schon daran gewöhnen, ne? Mit diesem ständigen Hupen.
Ist das eine Desensibilisierung, die da durchgeführt wird? Proaktiv? Proaktive Desensibilisierung. Ja. Das wäre auch ein guter Episodentitel gewesen. Verdammt, nächste Woche. Wir sind sehr gespannt. Achso, an der Stelle schon mal, nächste Woche wird es keine Red-Sendung geben. Das hat damit zu tun, dass der Nico Geburtstag hat. Servus!
Ich habe nächste Woche Geburtstag. Es ist mal wieder soweit und ich bin nächste Woche auch gar nicht in Hamburg. Ich bin mit meiner werten Freundin Julia im Harz. Am Montag werden wir einen kleinen Kurztrip unternehmen und kommen dann Freitagabend wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir am Samstag aussieht. Da hätte ich eventuell Zeit.
Wir können ja eine Woche Pause machen, gerade auch in Vorbereitung auf unsere 600. Folge. Vielleicht kann ich ja dann noch ein, zwei Gäste oder ähnliches akquirieren.
Das finde ich gut.
Das sollte dann tatsächlich ganz gut passen. Ja, wir haben natürlich heute auch über einiges im professionellen Ringkampf zu sprechen. Primär heute natürlich so ein bisschen Schwerpunkt gelegt auf AEW, denn da stand ja am vergangenen Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, All Out an. Und was haben wir uns drauf gefreut? Jetzt wird, glaube ich, draußen gerade der Müll abgeholt oder diese... Wenn es im Hintergrund heute ein bisschen mehr rauscht als sonst, das liegt eben daran, dass das Fenster auf ist. AW, was habe ich mich drauf gefreut? Und unser Freund Peppo, auch der hat auf Twitter geschrieben, er ist heiß wie Frittenfett und so weiter und so weiter. Ich habe es mir dann live angeschaut. Nico, du hast es dir am Sonntag angeschaut.
Mhm. Ich habe es am Sonntagmorgen direkt geguckt. Hat ja letzte Woche auch schon mehrfach erwähnt, dass ich ebenfalls heiß wie Frittenfett war. Es war ein guter Pay-Per-View. Er war lang. Haben wir auch erwartet. Er hat die Erwartung bei mir nicht ganz erreicht. Na, man war natürlich auch verwöhnt von dem Double or Nothing Pay-Per-View mit diesem grandiosen Stadium Stampede Match, das was ja wirklich fantastisch war. Es war ein sehr guter Pay-Per-View, aber er hatte auch leider ein paar Tiefen. Wie zum Beispiel auch das erste Match, das Tooth and Nails Match, das sollte eigentlich in der Kickoff-Show stattfinden, wurde aber für so gut befunden, dass man es hier als Opener platziert hat.
Das weiß man nicht, ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, so hat man es am Anfang gesagt, ne? Weil Tony Khan hat, glaube ich, dann einen Tag oder zwei Tage vor dem Pay-Per-View gesagt, so pass auf, das ist doch nicht im Buy-In, das ist in der Main-Show. Und dann haben alle eben genau das gedacht und gesagt, so, oh, das ist so gut, das, weil es vorher aufgezeichnet war, das haben sie jetzt in die Main-Show genommen, was ich mir dann gedacht habe, als ich es geguckt habe, naja, vielleicht haben sie auch gemerkt, das ist so scheiße, dass weil der Buy-In, die Pre-Show, das ist ja immer sowas wie Werbung, ne? Wo du sagst, Mensch, guckt euch das an, das ist kostenlos, kauft den Pay-Per-View. Und das war dann im Moment, wo ich das Match gesehen habe, mein Gedanke so, Alter, vielleicht haben sie gemerkt, das ist so kacke, damit machen wir sicherlich keine Werbung für den Pay-Per-View.
Vielleicht war's so,
Man weiß es nicht genau, ne?
Ich fand trotzdem, man hätte es nicht als Opener machen müssen, ne? Also das Match ging um die 6 Minuten, man hätte es irgendwo auf der Karte zwischendurch platzieren können. Es war ja eher ein längeres Backstage-Segment als ein richtiger Fight, sage ich jetzt mal. Als Opener dachte ich so, okay, weiß ich nicht, muss ich nicht haben, ne? Also Big Swole konnte sich da durchsetzen, es war ganz amüsant. Aber es war dann schon eher so WWE-Comedy, fand ich, ne?
Ja, ich hätte mir das tatsächlich so gewünscht, dass man das nicht als ein Match gemacht hätte, sondern dass man das so aufgestückelt hätte, immer wieder sowas. Als so Backstage-Segmente, weißt du? Dann hätte man es natürlich nicht in der Arztpraxis machen können, weil die läuft ja nicht 2 Stunden durch die Arztpraxis und sucht hier Britt Baker oder sowas.
Ne? Wenn es eine große Praxis ist, ja, also.
so eine Dreierpraxis, ne? Die Ärzte heutzutage, wenn hier Ärzte zuhören, hab ja gehört, die Leute gehen nicht mehr zum Arzt, ne? Also, wenn der ein oder andere Arzt jetzt hier tatsächlich zuhört und auch nicht mehr weiß, wie er jetzt die Finca auf Ibiza bezahlen soll, einfach mal uns eine E-Mail schicken. Wir blenden dann hier unten den PayPal-Link ein. Ne? Also ich kann es am eigenen Leibe erfahren. Reinhold ist ja auch Arzt und dem geht's aktuell auch nicht so gut. Hat aber vielleicht mit dem Geburtstag, wo er am Wochenende war, eher zu tun. Also, dazu wollte ich noch sagen, wenn wir den Pay-Per-View, glaube ich, direkt am Sonntag reviewed hätten, hätte er, glaube ich, noch eine sehr viel schlechtere Bewertung von mir gekriegt, als er das wahrscheinlich heute kriegt. Aber gucken wir mal, was passiert. Also Big Swole gegen Britt Baker. Gab dann auch eine Spritze und sowas. Wer Red schon was länger hört, der weiß, ich bin ja gar nicht so für Spritzen. Das war mir dann auch ein bisschen fies. Letztendlich wird das Match beendet, als Big Swole Britt Baker dann mit Lachgas betäubt. Wenn sie ein bisschen länger draufgehalten hätte, wäre Britt Baker vielleicht sogar gestorben.
Ja, wer weiß. Es war okay, ne? Versteht mich nicht falsch. Es war auf jeden Fall ein besseres Match, als ich erinnere mal an dieses plättrige Viking Raiders gegen Street Profits Comedy Match, was da plötzlich mit den Ninjas und allem drum und dran. Ne? Das war natürlich desaströs, da war das ein bisschen besser. Aber es war schon arg trashig. Und so kannst du normalerweise keinen Pay-Per-View beginnen, meiner Meinung nach. Das zweite Match hingegen, The Young Bucks gegen den Jurassic Express, das wäre so ein vernünftiger Opener gewesen. Es war ein gutes Match. Die Young Bucks konnten sich hier durchsetzen gegen Luchasaurus und Jungle Boy. Und was ist mit den Young Bucks los? Sie sind schon sehr verbissen. Sie sind sehr hielig unterwegs. Auch bei Dynamite. Ja, da waren sie nicht gut drauf.
Ist, glaube ich, wenn wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, hat, glaube ich, mit dieser ganzen Sache um Kenny Omega und Adam Hangman Page auch so ein bisschen zu tun. Ne? Also ich glaube, die Young Bucks, das Verhalten der Young Bucks ist dieser Storyline geschuldet, eben um Kenny Omega und Adam Hangman Page, weil eigentlich würde es ja keinen Sinn machen. Ne? Sie sind ja eigentlich primär oder tendenziell irgendwann jetzt demnächst die neue Nummer 1 Herausforderer auf FTR, da werden wir nachher noch zu kommen, die ja neue Tag Team Champions sind, die ja an sich Heels sind. Also an sich macht es keinen Sinn, wenn wir aber nachher noch drauf zu sprechen kommen. Sie können sich hier erstmal durchsetzen gegen Jurassic Express. Ordentliches Match. Und sind damit Herausforderer. Ich weiß nicht, ob sie Herausforderer Nummer 1 sind, aber auf jeden Fall haben sie jetzt eine Chance auf den AW World Tag Team Title. Und da werden wir mal gucken, was da passiert. Bis dahin also okay, ein Match nicht so gut, ein Match war okay bis gut. Aber weiter ging es dann mit der Casino Battle Royale. Und da ist es ja noch so, ne, man hat in dem Fall 21 Teilnehmer, die kommen nicht wie bei der WWE, bei einem klassischen Battle Royale nacheinander rein, ne, so alle 90 Sekunden oder was auch immer, sondern die kommen immer in Gruppen rein. Die werden ausgelost dementsprechend nicht mit so einem Bingo-Kugel, sondern quasi mit einem Kartendeck. Ne, das heißt, es gibt, was weiß ich, Kreuz, Pick, Karo und Herz. Und von jedem gibt es, was sind wir in dem Block? 5 Leute, ne? 4 Blocks an 5 Leute. Und wer dann eben Karo zieht, kommt im ersten Block rein und so weiter und so weiter.
Und einer hat den Joker natürlich.
Ganz genau, einer ist der Joker. Das nutzt man dann immer ganz gerne eben für Überraschungen. Meine große Hoffnung war natürlich dann hier, jetzt muss er kommen. Ne? Man hat ihn sich lange aufgehoben. Er war ja auch mit Corona raus und seine Frau hatte Corona. Und er ist ja auch mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreicher Twitch-Streamer. Die Rede ist natürlich von niemand geringem als von unserem guten Freund Miro, auch bekannt als Rusev damals. In der WWE hatte ich ein bisschen drauf gehofft, auch dass er hier die Nummer 21 ist, war er aber gar nicht, sondern Matt Sydal, dem einen oder anderen wahrscheinlich noch als Evan Bourne aus der WWE bekannt, und der hat gedacht, okay, ich bin nicht Rusev, ich bin nicht Miro, aber ich muss jetzt hier auf jeden Fall einen Impact hinlegen. Bei meinem Debüt hingelegt hat er sich auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch mit Rusev gerechnet, deswegen war das ein kleiner Letdown. Aber Matt Sydal, ich mag diesen Menschen, ein reiner Guter. Und er wollte das Match beginnen mit einer Shooting Star Press, ne? Also die er wahrscheinlich schon zigtausendmal gemacht hat. Ne? Ist natürlich, glaube ich, auch einer seiner Finishing-Moves.
Dieses Jahr hat er allein schon tausendmal gesprungen wahrscheinlich. Also,
das ist der Wahnsinn. Also normalerweise muss er den blind springen. Und ich weiß nicht, ob ihm das schon jemals passiert ist, aber hier ist leider etwas passiert. Er hat ihn verbotscht, ne? Er ist unglücklich abgesprungen und hat sich da aufs Maul gelegt, Gott sei Dank nicht verletzt, aber das ist natürlich echt scheiße, ne? Du bist hier als Überraschungsteilnehmer gelistet und willst den Impact hinterlassen und verkackst halt deinen Signature-Move. Und das wird halt nicht in Vergessenheit geraten, leider.
Man muss dazu sagen, generell sehr schwierige Bedingungen, mit denen die Catcher und auch die Fans an dem Abend zu kämpfen hatten, denn es war unglaublich schwül in Jacksonville an diesem Abend. Enorm hohe Luftfeuchtigkeit und enorm schwül. Und obwohl es ja es ist ja ein Open-Air-Building, aber es ist ja so überdacht. Das heißt, die Hitze fängt sich ja auch so ein bisschen unter diesem Dach. Und wenn man jetzt Indoor gewesen wäre, ne, dann, wer schon mal in den USA war, der kennt das, ne? Indoor, da
bitterkalt, da
temperieren die Amis alles auf 9 Grad runter. Das war hier ein bisschen anders. Das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch hier dann mit reingespielt hat, ne? Dass einfach die durch die hohe Luftfeuchtigkeit die Seile ein bisschen glitschiger waren als
sie. Ja, er hatte Schweißfüße und ist da weggerutscht.
Das kann auch, oder ist in den Hundefladen noch getreten, ne? Backstage. Was denkst du eigentlich, weil Evan Bourne, der ist ja gefühlt ewig schon, der ist damals vor vielen, vielen Jahren, ich will sie jetzt nicht schon vorwegnehmen, zur WWE gekommen, aber wann denkst du denn, wann hat Matt Sydal, aka Evan Bourne, der jetzt im Jahr 2020 sein Debüt bei AEW macht, wann hat er angefangen mit dem professionellen Ringkampf?
Wann hat der angefangen? Wow. Er war sehr, sehr jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber ich glaube, er hat ja so um vor 20 Jahren, also 20 ja. Jahre, 25 ja. Jahre ist er 20. bestimmt schon.
Also er ist fast unser Alter, ist ein kleines bisschen jünger als wir beide und er hat im Oktober 2000 hat er angefangen. Der macht das seit 20 Jahren und verrückt. Deswegen, wo er da auf einmal rauskam, ich denke, Evan Bourne, den gibt's immer noch? Also verdammte Hacke, der muss doch schon ewig alt sein. Ist er? Ist gar nicht so alt, also ist noch nicht mal 40, 37, aber eben, ja, ewig schon dabei. Also er war die Nummer 21, er konnte aber das Match nicht für sich entscheiden, denn auch eine Storyline, die haben wir letzte Woche hier schon angesprochen, die natürlich hier dann auch fortgeführt wurde, das war die Konfrontation zwischen Brian Cage und Lance Archer, die beiden, ja, Powerhouses hier, und Lance Archer konnte sich hier letztendlich durchsetzen, aber ein Move, eine Aktion, die dann zum ersten Mal an diesem Abend bei mir für Kopfschütteln gesorgt hat, war, als unser guter Freund Darby Allin in einen Bodybag, ich weiß gar nicht, was ist die deutsche Übersetzung davon?
Es ist Leichensack.
Ja. In einen Leichensack gestopft wurde mit Reißzwecken. Und dann über das dritte Seil nach draußen geworfen wurde. Nicht nach ganz draußen, also auf dem Boden, sondern auf diese Rampe. Trotzdem, warum macht man sowas? Also warum macht man zum Beispiel Thumbtacks? Das Beste an Thumbtacks ist ja, man wirft jemanden rein und dann sieht man, die Thumbtacks, die stecken in der Haut und man sieht das Gesicht und er schreit und dann blutet es vielleicht noch und dann sucht man noch mal ran. Deswegen macht man ja Thumbtacks. Das nimmt man in dem Moment, wo man sie in einen blickdichten Sack tut und eben auch nichts vom Gesicht sieht. Also du siehst den Typen nicht, du siehst die Thumbtacks nicht, du hörst ihn nicht schreien, nichts. Dann hat es natürlich auch für den Catcher folgenden Nachteil: Wenn der Catcher jetzt einfach so aus dem Ring geschmissen wird oder gepowerbombt wird, dann sieht er das, dann kann er sich festhalten, dann kann er sich darauf vorbereiten, dann kann er eben auch entsprechend, wie Stunt-Leute machen, eine Fallposition einnehmen und so weiter. Auch das war hier nicht möglich. Und natürlich kann man auch, wenn man eine Person powerbombt oder was auch immer, dann kann man an den Armen anpacken, an den Beinen, am Höschen und wo auch immer, da hast du einen ziemlich guten Griff. Das hast du mit so einem Bodybag auch nicht. Und ich habe wirklich gedacht, also jetzt ist vorbei, Darby Allin ist tot. Also der konnte nicht sehen, wie er fällt, der konnte nicht sehen, wann er fällt. Ja. Also das muss doch nicht sein. Das war so der erste Punkt des Abends, wo ich gesagt habe, nee.
Ja, aber ich sag mal so, ich bin mir sehr sicher, dass das seine Idee war.
Natürlich, ja.
Darby Allin, er ist nun mal irgendwie crazy drauf und er ist kein Stuntman. Das ist klar, aber er ist bekannt für solche Aktionen. Ja. Ich fand's krass, ja. Aber es ist seine Entscheidung, definitiv seine Entscheidung gewesen und ich glaube, ihm ist auch nichts passiert. Storyline-technisch ist er jetzt wohl verletzt, er war zumindest bei Dynamite nicht anwesend. Aber ja, ich stimme dir zu, es muss nicht sein. Dieser Thumbtacks da drin, man sieht es ja nicht, ne? Also man hatte nicht diesen Impact, wow, der hat Thumbtacks im Rücken. Wir wissen nicht, wie es da drunter aussah und wie er danach aussah.
Und das ist auf jeden Fall eine krasse Aktion. Und das ist halt auch kein Move, den du irgendwann in einem Jahr nochmal in einem Highlights-Dingen zeigst, ne? Was wie Shane McMahon, der vom Hell in a Cell-Käfig springt, ne? Durch ein Kommentatorenpult, was gegimmickt ist, wo drunter so ein aufblasbares Pad ist, was alles abdeckt oder sowas. Das kann die WWE, in 20 Jahren können sie das noch zeigen. Und denkst so, wow, und das macht Bumm. Und du siehst Shane da liegen und er ist verschwitzt. Und das Kommentatorenpult ist komplett zersplittert. Das ist wahrscheinlich tausendmal safer als so ein Move. Darby Allin, der verrückte Hund, hat es glücklicherweise geschafft, das unverletzt zu überleben. Aber wie oft von 10 Versuchen verletzt er sich dann da wirklich mittelmäßig und wie oft, und wenn es nur 1 von 10 Mal ist, wie oft bricht er sich vielleicht einfach das Genick, ne? Also da, auch ja, wenn du sagst, das ist Darby Allin hat sich das ausgesucht, da muss es natürlich dann auch noch 1, 2 Leute in der Company geben, die das Ganze absägen. Kommen wir gleich beim Matt Hardy-Match noch zu, die dann sagen müssen, also coole Idee, machen wir aber mal nicht. Machen wir einfach mal nicht. Also, Lance Archer setzt sich durch, Nico, und bei dieser Battle Royale, da geht es natürlich immer drum, eine Chance auf den AEW World Title zu ergattern. Und das wurde auch bei Dynamite angekündigt, denn das ist, dieses Titelmatch findet nicht beim nächsten Pay-Per-View statt, der am 7. November stattfindet. Ist es Full Gear? Ja, ne?
Full Gear, ja.
Sondern es findet am 15. Oktober statt. Das ist wieder mal ein Donnerstag, wo AEW ausgestrahlt wird. Das hat dann wohl wieder mit der NBA zu tun. Da geht man ja so langsam auch in die letzten Züge. Ich glaube, aktuell ist man beim Viertelfinale angekommen. Also am 15. Oktober muss man wohl noch mal auf den Donnerstag ausweichen. Und dann hat man die Chance hier direkt genutzt, um auch einen richtigen Main-Event anzukündigen.
Ja, Lance Archer gegen Dean Ambrose bzw. John Moxley. Dieses Match hatten wir tatsächlich bei einem New Japan Event schon. Da ging es auch um einen Titel. Es war ein Hardcore-Match und da konnte sich Dean Ambrose durchsetzen. Also für mich zumindest nichts Neues. Lance Archer immer noch nicht total überzeugt, bin ich von ihm. Immer noch nicht so. Ich sehe auch da keinen Titelwechsel. Aber okay, gut. Bis Full Gear ist es, dann war es ihnen wahrscheinlich zu lang und vielleicht hat man da auch schon was anderes vor.
Also wo ich es gehört habe oder wo ich gesehen habe, dass er gewinnt, habe ich auch gedacht, so, ist das jetzt wirklich ein Pay-Per-View-Main-Event? Ne? Also Lance Archer, der schon Cody Rhodes in Anführungszeichen nicht besiegen konnte und dann tatsächlich hier das als Main-Event bringen, mutig.
Underwhelming.
Ja, ich fand's mutig, dass man da so gedacht hat, aber hat man sich jetzt dann eben auch doch umentschieden oder das war von vornherein so als Übergangsgegner geplant und ich glaube, dann ist es auch tatsächlich eine gute Sache.
Das kann man machen, es war aber ähnlich wie Brian Cage, der dieses Ladder-Match gewonnen hatte, ne? Und dann auch ein Title-Match gegen Dean Ambrose, John Moxley bekam, welches aber auch bei einer normalen Dynamite-Sendung stattfand und was jetzt auch jetzt nicht das größte Match war, ne?
Ja. Also gucken wir mal, was da noch passiert. Dann geht's weiter mit Match Nummer 4. If Hardy loses, he leaves AEW. Ein Broken Rules Match. Und der Anfang war sehr gut. Es fing quasi mehr oder weniger da im Bereich zwischen dem Footballstadion und dem, wie heißt das, Daily's Place. Mhm. Daily's Place an. Und dann wurde, da ging's auch direkt los, mehr oder weniger. Und der erste Move, mehr oder weniger, den machen wollte, war, dass man zusammen auf so eine Hebebühne gestiegen ist. Und dann sollte es ja quasi einen Spear geben. Also Matt Hardy stand so an der Kante dieser Hebebühne. Und Sammy wollte ihn dann von dieser Hebebühne runterspieren. Und unten hatte man auf dem Betonboden zwei Tische aufgebaut. Und was ist dann passiert, Nico?
Also erstmal dachte ich, okay, cool, dass es hier anfängt, geiles Setting, finde ich gut. Was sie sich jetzt bloß einfallen lassen? Ja, und das war wirklich die erste große Aktion. Sie beiden sind runtergefallen und ich weiß nicht, haben die Tische zwar zerstört, aber haben sie kaum berührt, ne? Also es sah wirklich so aus, als wenn sie beide auf den Betonboden knallten. Und da dachte ich auch so, Alter, das ist nicht euer Ernst jetzt, ne? Also das kann nicht euer Ernst sein. Das Match wurde dann ja auch kurzzeitig unterbrochen und ich dachte, ist echt okay, da ist was passiert. Also mindestens mal eine Concussion oder so, ne?
Matt Hardy lag halt auch da. Also er hatte
Der war mal kurzzeitig weg, ganz sicher. Ja,
lag, glaube ich, insgesamt knapp 40, 50 Sekunden da. Und er lag halt auch da, er hatte den Kopf nicht auf dem Boden. Also es war jetzt nicht, dass er komplett tot ist. Man sah, er ist irgendwie Da ist noch Leben im Körper, aber ich war safe, also der hat irgendwie das Genick gebrochen oder irgendwas. Mhm. Wenn du aus der Höhe, weil das waren ja 3 Meter, ich müsste es mir jetzt nochmal angucken, aber ich würde fast, das liegt 2,5, 3 Meter oder was schätzen, ne? Diese Höhe und dann fliegst du und knallst mit dem Kopf auf den Beton. Also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn der da gelegen hätte und es hätte auf einmal irgendwie aus Mund und Ohren geblutet oder sowas.
Und auch dann hätte man nicht gewusst, ist es jetzt echt oder gehört das mit zur Storyline, weil die beiden hatten ja schon einige Konfrontationen, die etwa eher
grenzwertig waren. Und es ging immer was schief. In jedem Match und Audrey, die Referee-Chefin von AEW, die wusste auch erstmal gar nicht, was sie machen sollen. Da hat dann auch relativ schnell das X gezeigt und dann Matt, das kennt man, ist ein Profi, ne? Auch seit, wenn wir vorhin gesagt haben, hier Evan Bourne ist seit 20 Jahren im Business. Ich glaube, Matt Hardy ist seit 50 Jahren im Business. Und wenn du dem beide Beine und beide Arme abschneidest, dann macht er die Zunge raus und robbt damit noch auf dich zu und probiert das Match fertig zu machen, ne? Und auch natürlich in dieser Situation. Aber du hast gesehen, der hatte Beine wie Spaghetti, ne? Der konnte gar nicht richtig stehen, hat dann auch hier Sammy fast noch die Hose ausgezogen und so weiter. Dann kam der Arzt dazu und dann dachte ich schon, also eigentlich hätte man direkt ihn liegen lassen müssen und sagen müssen, pass auf, Matt, beweg dich nicht. Wir müssen dir hier so eine Halskrause und alles dran machen. Es kann sein, dass du tatsächlich das Genick gebrochen hast oder einen Schädelbruch oder was auch immer. Bis zu dem Moment, dann kam der Arzt und dachte, okay, jetzt wird's abgebrochen, hat dann auch geläutet, die Ansage kam wohl von Tony Khan. Was ich dann das war dann der zweite Punkt, wo ich dann nach dieser Darby Allin-Sache und ihr Evan Bourne, der sich auch fast das Genick gebrochen hat, dabei war, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich kurz davor auszumachen, wo man das Match dann wieder angeläutet hat, wo man ja noch sagen kann, okay, er hat eine Gehirnerschütterung und wir haben halt diese doofe Stipulation, wenn wir ihn jetzt verlieren lassen, dann muss er halt gehen. Wir gehen jetzt in den Ring und er pinnt ihn einfach. Ne? Wenn ihr sich noch erinnert, damals Owen Hart gegen Stone Cold Steve Austin, da gab's ja diesen Piledriver und Stone Cold hatte auch das Genick gebrochen, sollte aber den Intercontinental-Titel an dem Abend gewinnen. Ne? Und dann hat auch Owen Hart sich so doof angestellt und hat sich halt von Stone Cold irgendwie mega plätterig noch einrollen lassen, der nichts mehr konnte und so weiter. Hier habe ich gesagt, okay, macht man hier auch.
Was man Storyline dann, geht vor.
Genau. Immer vor. Was man dann hier aber gemacht hat, alter Falter, man lässt Sammy und Matt noch auf so ein Gerüst hochklettern, um von da den finalen Bump zu machen. Und das war es dann, wo ich gesagt habe, also ihr könnt es doch nicht mal alle haben. Stell mal vor, Matt Hardy fällt von diesem Gerüst und ist tot. Ja,
dann war's das, ne? Wenn du da runterfällst ohne Körperspannung, kommst du unglücklich auf und dann war's das, ne? Da bist du querschnittsgelähmt oder eventuell stirbst du sogar daran. Das war halt auch so eine Sache, wo ich dachte wirklich erst, ist das jetzt noch Storyline? Also auch diese Sache mit, ich hole hier den Arzt dazu. Ja. Weil ich dachte, wenn, dann muss man das doch jetzt abbrechen. Und ich dachte so, okay, die ziehen es jetzt einfach durch. Und auch die Kommentatoren wussten gar nicht, was ist denn jetzt hier Sache, ja? Mhm. Muss man nicht machen. Man muss es nicht machen. Zum Glück ist nichts Ernstes passiert. Matt Hardy hatte einen Auftritt bei Dynamite, hat uns beruhigt. Wird trotzdem aber jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, um sich ein bisschen um seine Gesundheit zu kümmern. Er hat uns versprochen, wenn er wiederkommt, wird er Jagd auf den AEW World Title machen. Seine Frau auch überhaupt gar nicht begeistert von dieser Aktion, hat sich über Social Media auch geäußert und schwierig, hätte man definitiv abbrechen sollen, das Match.
Was mir gerade auffällt, Nikos, ist 11.12 Uhr, ich habe überhaupt nichts gehört, keine Sirene, kein gar nichts, war bei dir irgendwas?
Ja, ich hatte gerade auch schon auf die Uhr geguckt und bin enttäuscht. Ich werde mal ganz kurz überprüfen. Stefan Otterpohl schrieb mir nämlich vorhin.
Hier, Mona schreibt mir auch gerade. Hörst du was von den Sirenen?
Nein. Warte mal, und er hatte geschrieben, was hat er denn geschrieben? Er hat geschrieben, dran denken, um 11.20 Uhr gibt es in ganz Deutschland Feueralarm, Vollalarm. Hat er Vollalarm? Das ist Vollalarm. Hier schreibt er, um 11 Uhr fängt der Spuk an. Gut, also bisher ist nichts geschehen. Das ist natürlich ein mega Letdown. Das ist ja genauso wie du guckst Catchen, ja? Wartest irgendwie auf ein Debüt und es kommt nicht. Mhm. So fühlt sich das jetzt gerade an.
Ja, coitus interruptus, sagt man ja auch. Ja. Man hätte das, also stell mal vor, der fällt da runter, ist tot. Das ist ja jetzt nicht nur das, in Anführungszeichen, nicht nur, ne, dass Matt Hardy tot ist, der hat eine Frau mit 3 Kindern und so weiter. Und es kann ja auch mal ganz schnell darüber hinausgehen, dass dann zum Beispiel TNT sagt, also sag mal, was seid ihr denn für Leute? Das ist uns aber jetzt, der Typ ist tot, ihr habt nicht aufgepasst, das ist mega schlechte PR, wir canceln jetzt den TV-Vertrag. Dann ist auf einmal nicht nur Matt Hardy, in Anführungszeichen, ne, immer mit Anfang, ist nicht nur Matt Hardy tot, sondern es sind auch noch 80 Wrestler und deren Familien irgendwie arbeitslos und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz indiskutabel, dass man das hier so hat abgesegnet, ne? Weil letztendlich.
Ja, vor allem man hätte es das Match ja auch so beenden können. Jeder hat gesehen, okay, da ist was passiert, Match ist zu Ende. Wird irgendwann nochmal neu stattfinden.
Oder dieses den Match. Oder den Move einfach ein bisschen absichern. Ne? Also da hätte ja, wenn da jetzt noch irgendwie mehr Zeug gestanden hätte, das hätte ja keinem weh getan. Das hätte, glaube ich, nichts hier vom Impact genommen. Und wenn eben sowas, 99 von 100 Mal geht der Move gut, einmal geht er halt falsch. Und wenn du nur 1% Chance hast, selbst wenn du nur 0,01% Chance hast, dass er jemandem im Kopf auf den nackten Beton fällt, dann sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Ich hoffe, da hat man draus gelernt und man ist tatsächlich hier mit dem blauen Auge davon gekommen. Matt Hardy ist dann schließlich nochmal ins Krankenhaus. Er hat wohl tatsächlich keine Gehirnerschütterung gehabt. Das lässt eigentlich für mich nur eine Schlussfolgerung zurück. Er hat gar kein Gehirn mehr. denn in so vielen TLC-Matches und wie er schon drin war, da ist wahrscheinlich oben, ist wahrscheinlich eh nur noch so Wackelpudding. Also da kann nichts mehr erschüttert werden.
Ich glaube ja auch seine ganze Rolle als Broken Matt Hardy, ne? Das ist keine Rolle. Er denkt das, glaube ich, alles wirklich, dass er so viele Persönlichkeiten hat auch, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist da irgendwie, aber gut, wir wünschen ihm natürlich, dass da wirklich nichts passiert ist. Es sieht so aus. als wenn nichts passiert wäre. Und ja, mach mal ein bisschen ruhiger, Matt Hardy, du bist nicht mehr der Jüngste, ne? Und wir wollen ja noch ein bisschen was von dir haben.
Matt Hardy ist auf jeden Fall jemand, der, also wenn es dann irgendwann soweit ist, also wenn er 90, 95, 100 Jahre alt ist, der auf jeden Fall durch irgendeinen ganz dummen Zufall, also der wird irgendwie sterben beim Zeitung reinholen oder irgendwie sowas. Ne? Also der hat sein ganzes Leben lang irgendwie die verrücktesten Sachen gemacht. Der wird irgendwann, wenn er alt und glücklich ist und die Kinder aus dem Gröbsten raus und so weiter, dann wird er sterben irgendwie so, also ganz harmlos, an so einem Wespenstich oder an einem Mückenstich. Ja, also,
und dann will er trotzdem noch ein Cinematic-Match machen.
Irgendwas wird da passieren. Also, ihm geht's gut und er hat bei Dynamite auch gesagt, also, die Sache mit Sammy, die lassen wir jetzt mal sein, ist, glaube ich, im besten Sinne für alle. Also, diese Fehde, die war verhext, die war verflucht und hörte sich fast so ein bisschen an, Nico, als möchte er jetzt auf Titeljagd gehen. Mhm.
Hat er gesagt. Also er möchte sich erholen und möchte dann auf Titeljagd gehen. Ne? Matt Hardy als AEW-Champion. Ich weiß es gar nicht, ob das so gut wäre. Aber mal abwarten. Man kriegt ja auch nicht so schnell ein Titelmatch bei AEW, wie das vielleicht bei der WWE ist.
Das hat er aber auch richtig gesagt. Er möchte jetzt gerankt werden. Also er hat gesagt, ich möchte jetzt nicht wiederkommen und dann hier aus Mitleid irgendwie so ein Titelmatch, sondern er hat gesagt, naja, ich möchte jetzt mich in diesen Rankings quasi hochkämpfen und dann darauf hinarbeiten. Finde ich auch eine schöne Storyline, ne? Wo du dann vielleicht dann tatsächlich irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr dann sagen kannst, so, jetzt ist er Nummer 2 und XY ist Nummer 1 und bei einem Pay-Per-View machst du dann dieses Match und dann wird er vielleicht Nummer 1 herausfordern und dann kannst du immer noch machen. Er ist ja mittlerweile im Alter, wo du auch sagen kannst, so und jetzt setze ich meine Karriere aufs Spiel, ne? Um dann tatsächlich hinter den Kulissen vielleicht aktiv zu werden. Warten wir mal ab. Also ihm geht's gut, zumindest nach dem, was wir sehen konnten. Er konnte stehen und er sagte, auch die Ärzte haben gesagt, also er wird wieder hundertprozentig fit, trägt also keine nachfolgenden Schäden hier davon. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber liebe AEW, ich hoffe, ihr habt aus diesen vielen Schreckmomenten gelernt für die nächsten Events. Dann, eins der besten Matches sicherlich an dem Abend, was aber auch daran lag, dass bis jetzt viel Kokolores dabei war. Hikaru Shida gegen Thunder Rosa. 17 Minuten fast hat das Match bekommen, letztendlich eine Titelverteidigung.
Mhm. Fand ich okay. Ich werde leider immer noch nicht warm mit der Frauen-Division. Leider. Wobei die beiden, die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Hat mir auch ganz gut gefallen.
Auf jeden
Fall. War es nicht das Match des Abends, aber es war sehr, sehr solide.
Dann Match Nummer 6, das Eight-Man-Tag-Team-Match. The Natural Nightmares. Dustin Rhodes und QT Marshall mit Matt Cardona und Scorpio Sky. Hatten es zu tun mit The Dark Order. Brody Lee, Colt Cabana, Evil Uno und Grayson. Und ja, wir hatten schon mal so ein bisschen spekuliert, könnte es vielleicht der Abend von einem Matt Cardona sein, der sich vielleicht hier gegen einen Brody Lee besonders gut wehrt, ihn vielleicht sogar pinnt oder ähnliches, um dann ein Match um den TNT-Title aufzubauen. Die Storyline an sich, da waren wir schon sehr nah dran, aber es war nicht Matt Cardona, sondern es war der alte Gute. Goldust, Dustin Rhodes, der hier seinen achten Frühling, glaube ich, erlebt bei AEW. Ja. Und der hier letztendlich Colt Cabana einrollen konnte.
Ja, das gefiel natürlich Mr. Brody Lee überhaupt nicht. Er war erbost. Ne? Er wurde dann auch noch festgehalten, konnte nicht den Safe machen. Und Colt Cabana, der hat richtig Ärger gekriegt. Ne? Also das wird noch Folgen haben. Was auch Folgen hatte, war, dass Goldust einen Title Shot bekommen hat. Das wurde da an dem Abend schon announced. Und zwar sollte dieses Title Match bei Dynamite, bei der aktuellen Dynamite-Episode, die wir schon gesehen haben, da sollte es stattfinden, ging um den TNT-Title, kann man vorwegnehmen. Er hat den Titel nicht nach Hause holen können.
Ja, und da muss man sagen, heute viel Schlechtes über AEW gesagt, aber sowas finde ich cooles Booking, ne?
Ja, absolut.
Du hast ein Multiman-Match, jemand noch besser wäre es jetzt, na gut, willst dann auch in einem Multiman-Match vielleicht Brody Lee letztendlich nicht pinnen, aber dass man dann sagt, okay, pass auf, er hat das Team von Brody Lee besiegt und er kriegt jetzt ein Titelmatch. Also das ist für mich sinnvolles Booking und auch schön, dass man es eben direkt bei dem Pay-Per-View noch angekündigt hat. Das ist ja so ein bisschen das, womit AEW auch gestartet ist, ne? Sieg und Niederlagen sollen wieder was wert sein, sollen wieder was zählen. Und das war hier nur eine ganz kleine Sache, aber das fand ich entsprechend gut. Dann ging es weiter mit dem AEW World Tag Team Title Match. Kenny Omega und Adam Hangman Page seit vielen Wochen, ich würde schon fast sagen Monaten, ist da ja so ein bisschen der Wurm drin. Ne? Kenny Omega, der ist, und da muss man schon fast sagen, auch wie wir beide, kein Kostverächter. Trinkt ja gerne mal ein Whisky, ein Bierchen, hat vorletzte Woche hat er hier seine ja eigentlichen mitbesten Freunde, die Young Bucks, die hat er daran gehindert, tatsächlich, dass sie hier Nummer 1 Herausforderer auf die Tag-Team-Titel werden. Stattdessen wurde es dann eben FTR, Cash Wheeler und Dex Harwood. Und ja, Nico, das hat er jetzt davon. Den Titel ist er nämlich los.
Ja, also neue Tag Team Champions, FTR, was sagten sie jetzt immer? Fear the Revelation, follow the, weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall neue Tag Team Champions verdient, selbstverständlich. Es musste jetzt auch mal geschehen. Und da fiel mir auch wieder auf, okay, Brody Lee, WWE, ne? TNT Champion, FTR, WWE, Tag Team Champion, Dean Ambrose, WWE, AEW World Champion. Man hat hier die Ex-WWEler an der Macht. Finden wir das gut?
Kommt immer ein bisschen drauf an. Wir werden gleich ja noch auf ein Debüt zu sprechen kommen. Oder haben wir vorhin schon gesagt, ne? Rusev, ehemalige Miro, ist ja jetzt da und da schrieb Kutzi mir schon. Und ich habe Kutzi einmal geschrieben. Ich sag so, hier, guck dir mal Dynamite an. Er so, soll ich jetzt doch vor der Arbeit? Ich sag, ja, guck mal an. Und dann schrieb er auch so.
Extra zu aufgestanden.
Er meinte auch so, also, jetzt müssen wir aber mal aufhören. Ich sag so, ja, also das ist, glaube ich, jetzt dann auch erstmal hoffentlich der letzte WWEler, den sie rübergeholt haben, war natürlich so ein bisschen dieser Entlassungswelle geschuldet. Und Matt Cardona, der ehemalige Zack Ryder, eben auch einer der besten Freunde oder vielleicht sogar der beste Freund von Cody Rhodes. Also den mussten sie in Anführungszeichen holen. Also es war jetzt in letzter Zeit ein bisschen viel. Ich würde aber fast sagen, das Roster steht jetzt erstmal und ja. von daher musste man ihn auf jeden Fall holen. Aber du hast schon recht, da sind schon viele, auch wenn wir gleich auf den Dynamite, oder können wir jetzt auch mal Dynamite Main Event, ne? Luke Harper gegen Goldust, da wird sich auch der eine oder andere gewundert haben. Und das war ja auch so ein bisschen das, was damals TNA das Genick gebrochen hat, ne? Dass man das Gefühl hatte, naja, bei TNA kämpfen die Leute, die für die WWE zu schlecht war. Das ist bei AEW ja glücklicherweise ein bisschen anders. Da kämpfen ja nicht die, die für WWE zu schlecht oder zu alt waren, sondern da kämpfen die, aus denen die WWE nicht das Beste rausgeholt hatte. Also ist noch mal ein bisschen was anderes, aber es kann natürlich, wenn du so durchschaltest und denkst so, Luke Harper gegen Goldust, was ist das denn für eine, das ist der Main Event, die kämpfen um den Titel, das gucke ich mir mal nicht an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Gedanke bei dem einen oder anderen, der eben nicht so deep into ist wie wir, dass bei dem normalen Fernsehzuschauer das vielleicht schon dann diese Frage aufkommt.
Ich aus. Also verstehe ich mich nicht falsch. Es stört mich nicht. Also so ist es okay. Ich meine, gerade FTR als Tag Team Champions macht total Sinn. Na, die wurden ja wirklich WWE Main Roster einfach nur, also wurden sie überhaupt eingesetzt und wenn dann scheiße, ne? NXT Champions gewesen, coolen Run gehabt, tolle Matches gehabt, im Main Roster überhaupt gar nicht eingesetzt und wenn dann nur beschissen, ja? Also definitiv macht das hier Sinn. Finde ich gut. Mal gucken, die werden meiner Meinung nach auch lange die Gürtel halten. Und da werden uns einige sehr gute Matches erwarten. Wie hat dir dieses Match denn gefallen? Hat es deine Erwartung erfüllt?
Es war, also dafür ist FTR ja auch bekannt. Also das war jetzt, das musste man so erwarten, dass das Match so wird. Ne? Das war natürlich nicht im Ansatz vergleichbar mit dem Match, was wir hatten, Kenny Omega, Adam Page gegen die Young Bucks war es. Ne? Das, was wir vorletzte Woche gesagt haben, wir gesagt, das Match des Jahres bisher für ein Tag Team Match, das Beste, was man wahrscheinlich gesehen hat in den letzten 40 Jahren. Das war hier natürlich ein bisschen anders. Ne? Also FTR, das sind nicht die Just Fists, No Flips. Das ist ja nicht umsonst ihr Motto gewesen. Und das hat man hier auch gesehen, es war schon sehr oldschool und da dementsprechend, das ist nicht so meins dann eben auch, ne? Also das müssen jetzt nicht 100.000 Flips sein und 640 vom Ringseil, von der Ecke und so weiter, aber das war hier mir tatsächlich ein bisschen zu oldschool, ging vielleicht auch ein bisschen dann dafür zu lang, ging knappe 30 Minuten tatsächlich, aber ja, ich war auch einfach froh, dass hier dann keiner sich das Genick gebrochen hat.
Das ist wohl wahr. Also sehr oldschool, Classic Tag Team Wrestling, ne? Also sie versuchen, den Gegner daran zu hindern, einen Tag zu machen, ne? Also das ist halt ihre Art des Wrestlings. Allerdings sind ihre Matches auch immer so aufgebaut, dass gegen Ende, die letzten 5 Minuten, da werden es keine Flips gemacht, aber da wird es dann doch auch sehr technisch. Ne? Das war hier auch der Fall. Die haben einige Tag-Team-Manöver, die haben ja nahezu jeden Tag-Team-Finisher haben sie ja im Repertoire. Da haben sie es nicht jeden hier angebracht, aber müsst da mal drauf achten. Also es ist dann sehr vielfältig. Klar, wenn du die jetzt irgendwie gegen lahmes Tag-Team hast, irgendwie so Powerhouses, das wird natürlich lame. Das Tag-Team, gegen das sie antreten, sollte natürlich ein technisches Tag-Team sein. Also es war ein gutes Match, aber wie du schon sagtest, Young Bucks gegen Omega und Hangman Page, das war natürlich bisher das geilste Tag-Team-Match. Mit natürlich Lucha Brothers gegen Young Bucks, das war ja auch fantastisch.
Ja. Also letztendlich neue Champions, FTR kann sich hier durchsetzen. Zwischenzeitlich gab es dann eben kurz vor Ende noch von Kenny Omega, das war ja zu erwarten, dass dieser V-Trigger irgendwann mal daneben geht, dass er hier Adam Hangman Page trifft Und das sorgt dann dafür, dass eben Adam Page hier das Cover kassieren muss. Neue Tag Team Champions FTR. Aber was dann natürlich noch spannender war, war, Nico, tatsächlich das, was nach dem Match passierte. Kenny Omega, der nahm sich so ein Klapptisch und war ein bisschen hin und her gerissen, sag ich mal. Ne? Adam Page, der wusste noch gar nicht so richtig, was geht denn hier ab? Und dann hat irgendwann Kenny Omega den Tisch dann weggelegt. Also hat hier nicht auf Adam Page eingeschlagen. Und dann Adam Page, der sich gerade so auf die Beine gerettet hat.
Den Stuhl, meinst du, ne?
War es nicht ein Klapptisch?
War es ein Klapptisch?
Das war so ein kleiner Klapptisch, wo die Ringglocke, glaube ich, sonst draufsteht oder sowas. Und Adam Page, der sich auf die Beine gekämpft hat und er geht so auf Kenny Omega zu, will so sich an ihm festhalten, will ihm so in die Arme fallen. Und Kenny Omega macht einen Schritt nach links, Adam Page legt sich hin. Nico, das war, glaube ich, tatsächlich hier sprichwörtlich, ne? Also wir werden gleich noch über Dynamite sprechen. Oder lass uns jetzt mal über Dynamite sprechen. Da gab's Interviews, Einzelinterviews, sowohl mit Adam Hangman Page als auch mit Kenny Omega und Adam Page, der hat gesagt, wir müssen jetzt hier uns neu gruppieren, müssen zusammenhalten und wir möchten wieder um diese Tag-Team-Titel, wir möchten uns die zurückholen. Und dann 30 Minuten später in der Show gab es dann eben ein Einzelinterview mit Kenny Omega, der dann gesagt hat, das Ganze mit dem Tag-Team, also alle haben immer gedacht, ich bin der beste Einzelwrestler der Welt und dann hat das nicht geklappt und dann habe ich mich aufs Tag-Team fokussiert und jetzt ist aber wieder Zeit für mich, mich auf die Einzelkarriere zu konzentrieren. Also gut, ich finde die Storyline bisher sehr gut und damit schließen wir, glaube ich, auch den Bogen dann eben zu der Sache mit den Young Bucks, ne? Weil die Young Bucks und Kenny Omega, die sind nun mal beste Freunde und wenn jetzt eben dann ja Kenny Omega heel turnt quasi oder heel turn muss, der böse Bub sein muss, dann glaube ich, das ist der Grund, dass eben auch notgedrungen die Young Bucks jetzt so ein bisschen salty unterwegs sind. Ne? Gab einen Superkick gegen hier den Interviewer. Adam, Marvez.
Was ist der Adam? Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich sehe ihn vor mir, ich habe keinen Namen.
Alex Marvez, genau.
Ja. Der muss den Superkick einstecken, ja? Kennt man gar nicht von den Young Bucks. So frech, so keck. Kenny Omega natürlich, ich erwarte jetzt eine Reihe an hochklassigen Singles-Matches. Ne? Definitiv. Gerne auch heel geturnt als der cleaner, vielleicht ein bisschen abgewandeltes Gimmick. Und das Ganze sollte natürlich irgendwann einmal in einem großen Match enden. Ne? Hangman Adam Page gegen Kenny Omega.
Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, ob man es schon für Full Gear? Revolution Full ist Gear. Im Februar, genau. Ob man es für Full Gear schon macht oder ob man es jetzt noch ein bisschen aufbaut. Also ich denke mal, wir werden übernächste Woche mehr wissen, ne? Weil normalerweise ist es ja anscheinend nicht so. Die Wrestler schauen ja ihre eigene Wrestling-Sendung nicht. Also es gibt ja Storylines oft, die über Wochen fortgeführt werden und denkt man so, Alter, guck dir doch einfach mal die Raw oder Smackdown-Sendung von letzter Woche an, dann bist du doch eigentlich schlauer. Mal gucken, ob sie das bei AW hier so machen, dass eben auch ein Adam Page sich Dynamite mal anguckt und sagt so, hey, also anscheinend möchte Kenny Omega nicht mehr mit mir in einem Tag-Team sein und logischerweise müsste er ihn ja eigentlich nächste Woche dann vielleicht mal drauf ansprechen. Oder, also mal gucken, ob man jetzt hier...
Der Hangman hat ein Match nächste Woche, ne? Gegen wen? Gegen Frankie Kazarian, glaube ich.
Ganz genau. Also gucken, ob man das jetzt forciert, dass man schon vielleicht für Full Gear dieses Einzelmatch macht oder ob man das jetzt so ein bisschen erstmal... Ich würde mir fast wünschen, dass man es tatsächlich mit Fans macht. Ne? Also auch wenn unsere Freunde von wrestling-infos.de hier schreiben, es waren 700 Fans bei All Out. Also gehört hat man da fast nichts von. Ne? Also Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man, ich weiß nicht, ob man es so lang ziehen kann, ne? Dass man, es wird wahrscheinlich in dem nächsten halben Jahr nicht so sein, dass man wieder volle Hallen tatsächlich haben kann. Von daher bin ich gespannt, wie sie es machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es jetzt so wie bei Sasha Banks und Bayley, dass sie das jetzt erstmal so ein bisschen vor sich hin plätschern lassen. Ich weiß es nicht. Ich denke, nächste Woche wissen wir mehr.
Ja, mal gucken, ne? Also
wenn man es jetzt nächste Woche gar nicht anspricht, dann
Der Hangman wird ein Einzelmatch haben, seit langer Zeit mal wieder ein Einzelmatch. Vielleicht wird da ein Kenny Omega irgendwie ringside sein oder auftauchen, ihn konfrontieren, wie auch immer. Also es bleibt spannend. Ich hoffe, sie lassen sich ein bisschen Zeit mit der Storyline. Also man hat der Storyline Zeit gegeben. Das heißt, es muss jetzt auch nicht sofort zu einem Match kommen. Ne? Also baut es bitte schön auf und du sagst es vollkommen richtig, Dennis. Mit einem Publikum, ja, wäre das natürlich ein Wahnsinnsmatch. Deswegen bitte lieber noch warten.
Auch schon dieses Nach-Match-Segment, ne, wenn dann Kenny Omega diesen ja. Klapptisch nimmt und so weiter. Ich glaube, das wäre mit Publikum richtig, richtig gut gewesen. Letztendlich sorgt dafür Kenny Omega so sauer, dass er direkt aus der Halle rausgeht, direkt zu seinem Auto, die Young Bucks noch zwischendurch trifft und sagt, was ist jetzt? Entweder ihr kommt jetzt mit oder nicht. Ich fahre jetzt. Und sagt er auch hier, pass auf, Chauffeur, steig ein, fahr mich, geht gar nicht mehr duschen, geht's in die Umziehen, direkt ins Auto und weg war er. Also richtig gepisst. Das hat ihm in seinem Herzen getroffen, diese Tag-Team-Titel hier zu verlieren. Also FTA, neue Champion, und nächste Woche bei Dynamite werden sie es ja in einem Non-Title-Match zu tun haben mit dem Jurassic Express, und sollte der Jurassic Express gewinnen, dann kriegen die auch ein Titel-Match. Also mal gucken, wann tatsächlich dann die Young Bucks hier ihren Shot einlösen und ob es tatsächlich Heel versus Heel wird. Das ist immer ein bisschen komisch, aber gucken wir mal. Dann war es Zeit, Nico, für Nummer 8. Das war ja auch, ich habe es ja live geguckt, 2 Uhr ging das Ganze los, du hast schon gesagt, der Pay-Per-View ging, glaube ich, so knapp 3-3/4 Stunden, also von bis 4:45, 4:06, 4:06, so lange, weiß ich gar nicht.
Ja, wir gingen echt lang, ne?
Also auf jeden Fall war es Zeit für ein paar Vitamine, ne? Auch für die Fans, hab ich schon gesagt, sehr schwül. Das heißt, wir brauchten ein bisschen Orangensaft. Wir bräuchten mal vielleicht auch a little bit of the bubbly. Das heißt, es war Zeit für das Mimosa Mayhem Match. Hat man von der vom Aufbau her fand ich es ein bisschen unglücklich, dass diese zwei Schwimmbecken schon fast, dass die direkt am Ring waren. Das hat dann doch die Bewegungsfreiheit im Ring ein bisschen eingeschränkt. Ne? Also ich hätte das Ding tatsächlich irgendwo oben auf die Bühne gestellt, dass man mehr oder weniger normales Wrestling-Match hat, und dann kann man sich aber hoch auf die Bühne prügeln. So, du konntest quasi keine Sachen richtig, musst immer Angst haben, dass du direkt in diesem Siphon da fällst. Und letztendlich das Finish ziemlich cool gemacht. Chris Jericho konnte sich noch hier so ein bisschen festhalten. Quasi an der Außenseite der Ringseile hing er. 1 Superman-Punch, 2 Superman-Punch, und dann fliegt er wie ein junger Gott, wie so ein Hole-in-One beim Minigolf, ne? Fliegt Chris Jericho, weil dieser Pool war tatsächlich vom Durchmesser. Also Chris Jericho, wie groß wird er sein? 1,85, 1,87 würde ich schätzen. Und dieser Pool war sicherlich nur 1,60 im Durchmesser oder so. Und er fällt aber so da rein, wie so ein Küken auf so ein Federkissen. So genau in die Mitte.
Und er blieb liegen. Ob das wohl eigentlich, war das wohl nur Wasser, welches eingefärbt wurde? Man weiß es nicht genau, ne? Es war wahrscheinlich kein Bubble.
Ich glaube, das wäre auch ein bisschen teuer gewesen. Und man will ja auch generell nicht so Lebensmittel und sowas, ne? Dementsprechend hoffe ich mal, dass es tatsächlich einfach nur eingefärbtes Wasser war und brennt auch nicht so in den Augen.
Das Experiment Orange Cassidy geglückt, was meinst du?
Ich fand ihn am Anfang ja mega kacke, weil am Anfang hat man ja gar nichts mit ihm gemacht. Er hat ja gar nichts gezeigt im Ring. Und ich finde, man hat diese Transition, diese Wandlung sehr gut hingekriegt, dass er eben schon dieses Hände in den Hosentaschen und den Daumen nicht richtig hoch, aber dass er eben auch richtig wresteln kann. Ich finde, diese Feder hat ihm, glaube ich, generell sehr viel gegeben. Er ist jetzt aber kein Main-Eventer für mich geworden, auch wenn er zweimal Chris Jericho tatsächlich hier besiegt hat. Aber er ist etabliert, und er ist für mich auch jemand, jetzt vielleicht nicht gegen Brody Lee, aber wenn da mal jemand diesen TNT-Titel hat, der vielleicht nicht doppelt so groß und dreifach so schwer ist wie Orange Cassidy, dann sehe ich ihn mittlerweile durchaus tatsächlich auf diesem Level, wo ich vor einem halben Jahr gesagt hätte, also Orange Cassidy um den zweitwichtigsten Titel sehe ich jetzt nicht so. Also ich finde, die Fehde hat ihm auf jeden Fall geholfen. Generell hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erwartet. Von den Matches,
ja, also gerade ist von dem Match, fand ich. Ne? Also ich fand zum Beispiel das erste Match der beiden war toll, ne? Da war man auch sehr überrascht, dass er plötzlich so auspackt. Oder damals dieses Match gegen Pack, wo ist der eigentlich? Ja. Welches
darf er nicht einreisen Interview wahrscheinlich, ne?
Das kann gut sein, ja, genau. Aber dieses Match, da hatte ich damals überhaupt keine Erwartung. Und dann hat er plötzlich da abgeliefert, ne, gegen Pack. Das Match, das war wow, alter Schwede, das war nicht Match of the Night, aber es war schon nah dran, es war echt krass. Und also gerne mal eine Fehde mit einem zukünftigen TNT-Champion, der nicht die Größe eines Brody Lees hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Chris Jericho jetzt auch wieder dabei, eine andere Person overzubringen. Ne? Er hat ein Tag-Team gegründet mit Jake Hager bei Dynamite. Jericho und Jake, Jake und Jericho. Und die beiden wollen jetzt auch Jagd auf den auf die Tag-Team-Titles machen.
Jericho braucht auf jeden Fall jetzt mal ein paar Siege, ne? Also er hat ja in letzter Zeit arg viel verloren. Und du kannst natürlich immer nur andere Leute overbringen, wenn du selber auch eine gewisse Reputation hast. Und ja, jetzt probieren sie das im Tag-Team-Bereich. Das ist natürlich auch nach oben hin gedeckelt, weil gehen wir mal davon aus, die werden jetzt nicht die Titel holen, ne? Aber wenn man ihm jetzt einfach da mal einen kleinen Tag-Team-Run gibt, es gibt ja bei AEW genug Tag-Teams, die sie jetzt dann hoffentlich die nächsten 2-3 Wochen erstmal zerstören kann, man muss ihn jetzt wieder ein bisschen aufbauen. Und ich glaube auch ein Chris Jericho wäre sich nicht zu schade, um diesen TNT-Titel tatsächlich mal anzutreten. Und mal abwarten, wir wissen ja auch immer noch nicht, wer der Nummer 1 Herausforderer auf den Titel von Jon Moxley dann tatsächlich für Full Gear sein wird. Hast du da jemanden schon im Auge?
Nee. Habe ich gerade tatsächlich gar nicht. Es ist halt so viel Tag-Team-Wrestling bei AEW, was ich gut finde. Also gerade in den Dynamite-Sendungen haben wir mindestens immer 2 Tag-Team-Matches. Und Single-Wrestler, wem könnte man das denn mal, wem würde ich das denn zutrauen, ist die Frage.
Oder also meinst du, man geht in die Richtung, weil letztendlich, wir kommen jetzt zum Main-Event dann entsprechend auch, es war ja, der Paradigm-Shift war ja verboten und das Match wurde ja durch den Paradigm-Shift dann letztendlich doch gewonnen. Meinst du, man könnte vielleicht auch in diese Richtung gehen, dass man hier nochmal eben, dass die Anwälte, wir haben gar nicht so viel ja gesehen bei Dynamite von MJF, ne? Wir haben das Opening-Segment gesehen, wo er da mit Chris Jericho stand, das war schon relativ witzig, schaut euch das mal an. 1,5-2 Minütchen ging das. Und dann hat man noch gesehen, wie er sein Wahlkampfteam entlassen hat, ne? Und hier ein bisschen auch mit Wardlow aneinander geraten ist. Da sah es jetzt nicht so aus, als wenn er jetzt alle seine Anwälte darauf ansetzt, um hier noch mal ein Rückmatch zu kriegen. Also MJF würde ich fast so ein bisschen ausschließen. Rusev, Miro hat man jetzt auch nicht direkt im Main Event irgendwie debütieren lassen. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht macht man ja auch ganz klassisch wieder bei der WWE ein Fatal Four Way Match oder ein Turnier oder ein Gauntlet Match, um diesen Nummer 1 Herausforderer zu krönen. Ich habe da aber tatsächlich aktuell keinen auf dem Schirm, wo ich sage, das muss es sein.
Nee, ich nehme mich auch nicht. Also klar, ein Rematch, das kann man definitiv machen. Nur ja,
ist man ja bei AEW tatsächlich im Gegensatz zur WWE, ne, wo du dann jetzt Drew McIntyre gegen Randy Orton 3 Pay-per-Views hintereinander hast und das ist ja noch wenig. Ich glaube, der Rekord liegt mal irgendwo bei John Cena und Randy Orton, die glaube ich 5 Pay-per-Views hintereinander immer wieder gegeneinander gekämpft haben. Das hat AEW, das haben wir so bis jetzt noch gar nicht gesehen, ne?
Nun, hier hätte man jetzt eine Chance, ne, wenn ein MJF jetzt genau das anspricht, ne, der Paradigm Shift, er war verboten, wurde hinter dem Rücken des Ringrichters durchgeführt, führte dann auch zur Niederlage.
Das Highlight dieses Matches, wer es nicht gesehen hat, schaut euch nochmal den Entrance an von Jon Moxley. Was war da genau los? Ein Fan, was wollte der? Das ist Corona, 1,5 Meter Abstand. Und Jon Moxley kommt ja wie immer durch die Fans und auf einmal siehst du so von rechts so wie so ein etwas größeres Kind. Ich dachte erst, das wäre hier der Kleine vom Jurassic Express, wie heißt der nochmal? Markus Stunt. Dachte erst, das wäre Markus Stunt oder vielleicht sein halber Kopf großer Bruder. Läuft so auf Jon Moxley zu, auf einmal so rechts aus dem Augenwinkel und siehst du nur die Security, wie die ihn so wegspieren.
Ich dachte so, Alter, was ist das?
Gibt's auch einen schönen Clip, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auf Twitter gesehen, da hat man noch Fankameras aus anderen Blickwinkeln. Das sieht schon ziemlich witzig aus. Also, was wollte der da machen?
Ich weiß es nicht. Ich meine, da sind schon so wenig Leute da in dem Gebäude, ja, so wenig Fans. Und es ist trotzdem wieder einer dabei, der die Finger nicht bei sich lassen kann. Was hatte der vor? Wollte er Moxley attackieren? Wollte er ihn umarmen? Wir werden es nie erfahren.
Aber der kam ja auch mit so einem Tempo da angelaufen. Ja. Also, das Match knappe 25 Minuten lang und MJF fing dann auch nach knappen 10 Minuten an zu bluten. Dann wurde es ein bisschen eklig, denn Jon Moxley hat ihm dann auch nochmal in diese Wunde reingebissen.
Es ist ein Beißer. MJF, Blade Job natürlich, man hat genau gesehen, wann er ihn gemacht hat. Dann dachte ich erst, ist es ein Blade Job oder ist hier Kunstblut im Spiel? Es war ein Blade Job, ne? Also das sah man gerade auch später nochmal, als Moxley ihn gebissen hat und die Wunde nochmal aufgeschlagen hat.
Und das alles hätte natürlich viel mehr Impact gehabt, wenn man nicht jede Woche bei Dynamite jemanden hätte, der bluten würde, ne?
Das stimmt, ja.
Also, letztendlich dann der blutende MJF, der hier auch nochmal Moxley dann halb Blut, halb Spucke ins Gesicht spuckt eben. Und dann sollte es hier den Diamond Ring, den MJF ja vor einigen Monaten gewinnen konnte, der wird oder sollte von Wardlow zugeworfen werden. Schlecht geworfen, aber auch nicht gut gefangen. Und das konnte dann tatsächlich Mox dazu nutzen, weil eben der Referee abgelenkt war von Wardlow, um hier den Paradigm Shift, der ja eigentlich verboten war, wir haben es schon gesagt, zu zeigen. Und das führt dann zum Cover 1, 2 und 3. Jon Moxley, Nico, ist weiterhin AEW Champion.
Ja, wer hätte das gedacht, ne? Jon Moxley jetzt schon einige Leute begraben. Na, begraben ist das falsche Wort. Er hat ja, glaube ich, auch out of character hat er, glaube ich, auch gesagt, dass er MJF, dass er da was sieht in ihm, ne? Also sollte er nicht mehr antreten können, wäre MJF zumindest Teil der AEW-Zukunft. Und ich fand das Match auch okay, muss ich sagen.
Ja, wahnsinnig. Also so junges Alter, wenn man mal guckt, was die jungen Leute in der WWE so machen, nämlich nichts, dann hat man hier, glaube ich, jemanden. Und deswegen habe ich auch vorletzte Woche gesagt, ich sage, also das ist jemand, der muss nicht direkt in seinem ersten Titelmatch, muss er nicht direkt Champion werden, ne? Der muss nicht direkt verheizt werden. Das ist tatsächlich jemand, den ich auch eher dann bei so einem langen TNT-Title-Run tatsächlich erstmal sehe und bin gespannt.
Man hat das Finish aber gut gemacht, ne? Also man hat ihn dadurch jetzt nicht geschadet.
Ja, super.
Weißt du? Also das war sehr gut gebuckt.
Du hast in Jon Moxley ja so ein Face, der jetzt nicht so John Cena 100% Babyface ist, sondern du hast in Jon Moxley jemanden, dem traust du es auch zu. Und für den ist es auch okay. Das ist so ein Typ, wo du sagst, der Referee guckt nicht hin, dann kann der auch mal was machen, was eigentlich nur ein Heel machen würde, ne? Ohne dass er ein Heel ist. Ne? Kann auch mal, sag, Mensch, jetzt packe ich den Move aus.
Ja, so Austin-mäßig.
Ganz genau. Also sehr schöne Sache. Und das hat dann so ein bisschen den, ich will nicht sagen, zu einem versöhnlichen Abschluss gebracht. Also es war immer noch, ich würde fast sagen, einer der schwächsten Pay-Per-Views, die AEW bisher gemacht hat. Aber
es fehlte so das Übermatch, ne? So dieses, wo jeder so, oh, alter Schwede, ne? Das fehlte so ein bisschen. Ja. Trotzdem sehr guter Pay-Per-View. Gerade im Vergleich zu WWE B-Pay-Per-Views, wie zum Beispiel der letzte, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Was war denn der
Payback.
Letzte? Payback, ne? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, was überhaupt da passiert ist, ja. AEW Pay-Per-Views bleiben dann einfach ein bisschen länger in Erinnerung.
Ja, also das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Man darf gespannt sein, was die Buy-Rate angeht, die Pay-Per-View-Zahlen. Das Interesse generell war die letzten Monate ja, ne, auch Corona-bedingt ein bisschen niedriger. Die Einschaltquoten waren durchaus ja aber auch wieder gestiegen. Also man ist gespannt. Denke mal, jetzt irgendwann im Laufe der Woche wird man wohl die ersten Prognosen haben. Bisher hat ja jeder Pay-Per-View von AEW mindestens 100.000 Pay-Per-View-Buys erzielt. Der letzte, Revolution, sogar Corona-bedingt, weil normalerweise muss man sich vorstellen, in den USA kostet dieser Pay-Per-View, ich glaube, $55. Und dann macht man es natürlich so, dann bestellt nicht der Nico und ich bestell ihn und dann noch der Opa-Pool, sondern dann guckt man den natürlich zusammen an, teilt sich die $55. Aber gerade Corona-bedingt war es im Februar, im März, im April so, dass eben, ne, das eben nicht möglich war. Und das hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel auch die UFC enorme Zuwächse bei den Pay-Per-Views hatte, ne, weil die Leute eben nicht in Bars oder in Gruppen geschaut haben, sondern wer es wirklich gucken wollte, musste es mehr oder weniger für sich zu Hause allein bestellen. Das hat eben dazu gesorgt, dass AEW Revolution, der was?
Double or Nothing.
Ich glaube, der bestverkaufte Pay-Per-View bisher tatsächlich war. Und mal gucken, wie die Leute damit zufrieden waren und was sich da noch tut. An dieser Stelle sehe ich, unser Freund Manuel Moser hat auch gestern eine neue Kolumne online gestellt. Kurz gemosert 176. Also schaut doch auch da mal rein. Nico, was hat sich bei der WWE noch getan?
Ach ja, da gibt's ja noch eine Liga. Was war da bei der WWE? Bei SmackDown zum Beispiel, das habe ich gar nicht gesehen letzte Woche, das hatte ich nur gelesen. Da kam es jetzt zu Handgreiflichkeiten zwischen Bayley und Sasha Banks. Ne? Also Sasha Banks wurde vermöbelt von Bayley. Ne? Also jetzt endlich dieser Split der beiden und es wird wahrscheinlich auf ein Match hinauslaufen. Vielleicht sogar weitergeführt zu einem Pay-Per-View nach Clash of Champions. Kommt da schon Hell in a Cell? Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man da die beiden nochmal gegeneinander antreten lässt. Endlich ist es soweit. Mal gucken, was man daraus macht. Ansonsten haben wir einen neuen Nummer 1 Herausforderer für Roman Reigns Titel Und es ist kein geringerer als Jay fucking Uso. Mhm. Alter Schwede, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ne? Es gab wohl ein Number One Contender Match, da sollte eigentlich auch Big E dran teilnehmen, der wurde vorher ausgeschaltet, ne? Flog irgendwie durch so eine Autoscheibe. Da Sheamus hat da mal wieder die Finger im Spiel gehabt. Jay Uso konnte sich hier durchsetzen. Was ist Jay Uso für Roman Reigns? Ein Cousin?
Cousin,
sind die ja. Irgendwie? Ja, ja, genau. Gab's so, weiß ich gar nicht. Wo ist der andere
Uso? Die Eltern von den beiden sind Geschwister.
Ach ja, so war das. Ja, wo ist denn der andere Uso eigentlich?
Ist der nicht verletzt? Ich weiß gar nicht.
Der verletzt vielleicht auch, ne?
Also ich war sehr überrascht. Ich habe die Spoiler letzte Woche Samstag morgens dann gelesen. Ich so, Jay Uso ist der neue Nummer 1 Herausforderer. Das hat mich dann arg doch erinnert an diesen legendären Royal Rumble, wo Bob Holly auf einmal Herausforderer war auf den Titel von Brock Lesnar und sowas. Also, naja, ich fand's gut, dass man Big E dann tatsächlich hier aus dem Match rausgeschrieben hat. Ich habe ja da immer noch hohe Hoffnung, dass man ihn hier tatsächlich einen guten, großen Push gibt. Also von daher war das okay. Der nächste Pay-Per-View, wie heißt der denn überhaupt?
Clash of Champions.
Genau, Clash of Champions. Mal gucken. Also, ja. Also wie gefällt dir die Konstellation zwischen Roman Reigns und Paul Heyman?
Finde ich erstmal noch gut. Hm? Definitiv, also mir gefällt Roman Reigns jetzt auch besser und er nervt mich auf jeden Fall nicht so wie sein Face-Gehabe. Mal gucken, man wird es wahrscheinlich in die Länge ziehen, ne? Ihn als langer Title Reigns, ja, er ist Title Reigns, ne? Vielleicht nervt es uns dann irgendwann, noch finde ich es gut.
Damit schauen wir mal. Das muss gerade mal hier kurz raus, da habe ich einen Kutzi gestern geschrieben. Die Einschaltquoten am vergangenen Montag, deswegen ist auch dieser All-Out-Pay-Per-View immer an diesem gleichen Wochenende, weil es, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ist, Labor Day oder President Day oder auf jeden Fall, Montag war wieder irgendein Feiertag und man hat jetzt mal geguckt, wie die Einschaltquoten waren. Genau, Labor Day, es ist der Labor Day. Tag der Arbeit, in Deutschland der 1. Mai, ne? Weiß gar nicht, ob beim Labor Day auch Steine geworfen werden, aber aktuell werden ja in den USA so in vielen Städten noch Steine geworfen. Das hat aber mit was anderem zu tun. Also, man hat das Raw-Rating, weil der Labor Day fällt halt immer auf einen Montag, verglichen das Raw-Rating 2019 am Labor Day gegen jetzt die Einschaltquoten eben vergangenen Montag, auch Labor Day 2020 vom Monday Night Raw. Und halte dich fest, Nico, die Gesamtzuschauerzahl ist um 31% gefallen. Die Zuschauerzahl der 18- bis 49-Jährigen ist um 42% gefallen.
Oh,
okay. Und jetzt haltet euch fest, die Zuschauerzahl der Jungen, der 18- bis 34-Jährigen, ist innerhalb von einem Jahr um 58% gefallen.
Das ist sehr, sehr bitter, ne? Das sollte der WWE zu denken geben.
Also 2,5, wenn ich das habe ich jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube 2,5 Millionen knapp waren es letztes Jahr. Die WWE würde aktuell, glaube ich, dafür sterben, 2,5 Millionen Zuschauer zu kriegen. Raw hatte, glaube ich, 1,75 oder sowas Millionen. Also
der Thunderdome Impact ist hat er auch nachgelassen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, primär war es auch weniger, also der Thunderdome klein. Ich glaube, der Return von Roman Reigns hatte, glaube ich, tatsächlich einen größeren Impact noch. Und ja, dann hat man auch festgestellt, na, der ist bei SmackDown und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie viele Roman Reigns Fans, der klassische Roman Reigns Fan, ob der das so gut findet, wenn der auf einmal Heel ist, wenn er auf einmal böse unterwegs ist mit Paul Heyman. Also warten wir mal ab. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin bis zum nächsten Pay-Per-View, was man da noch macht. Du hast schon richtig gesagt, wir werden Drew McIntyre gegen Randy Orton sehen, wir werden Roman Reigns gegen Jey Uso sehen und viele weitere Sachen.
Eine Sache noch zu Raw. Ne? Hurt Business hat endlich ein weiteres Mitglied jetzt an deiner Seite. Cedric Alexander, Teil des Hurt Businesses. Und ja.
Und wir haben einen neuen NXT-Champion.
Oh, denn ja,
Karrion Kross hat sich ja verletzt gehabt, hat den Titel vakantiert. Das führte zu einem 60-Minute-Ironman-Match, genau gesagt, letzte Woche. Und womit William Regal gar nicht gerechnet hatte, ist, dass bei 4 Leuten nach einer Stunde es unentschieden steht. Zwischen Finn Balor und Adam Cole. Dementsprechend hat er für diese Woche ein Match angesetzt, eben zwischen diesen beiden. Finn Balor gegen Adam Cole. Und das Match hatte kein Zeitlimit. Und dementsprechend hat man das auch ganz clever gemacht, denn das hätte jetzt relativ wenig Sinn gemacht, wenn man dieses Match eben 20 Minuten vor Ende der Sendung gestartet hätte, weil dann hätte hätte Glenn Seder wieder das Gleiche passieren können. Das heißt, auch hier, muss man mal sagen, auch hier WWE, kleine Sache, aber mitgedacht, das Match war dementsprechend der Opener, weil dann hatte man relativ wenig Gefahr, dass die nach 2 Stunden nicht einen Sieger ausgekämpft haben. Genau gesagt hatten sie das nämlich schon nach 23 Minuten. Es gab den Top Rope 1916 DDT von Finn Balor gegen Adam Cole. Der gute Finn Balor ist jetzt also einer von 3 Leuten, die Double Champion sind. Das ist nämlich Shinsuke Nakamura, konnte sich 2-mal den NXT-Titel holen, und auch Samoa Joe. Also erst 3 Leute, die diesen Titel 2-mal halten konnten.
Ja, freut mich für Finn Balor. Passt gut zu NXT. Viel, viel besser als ins Main Roster. Und das gönne ich ihm. Das Match war, wie zu erwarten, sehr gut. Und es gab sogar danach noch Respekt, ne? Es wurde hier, ich wollte schon High Five sagen, ne? Aber diese The Club-Geste, ja, die wurde vollzogen. Und mal sehen, ob die beiden in naher Zukunft nochmal aufeinandertreffen werden. Wer wird wohl der nächste Number One Contender auf den Titel von Finn Balor sein? Man weiß es nicht.
Ja, und unsere Freunde von Wrestling-Infos.de schreiben hier noch, und dann glaube ich es ihnen auch, Adam Cole ist der Erste, dem es gelang, nach dem Coup de Grâce aus einem Cover auszukicken. Also auch wenn Adam Cole hier den Titel nicht gewonnen hat, dann hat man ihn doch so stark wie möglich hier tatsächlich dastehen lassen. Finn Balor musste hier was ganz Besonderes auspacken, eben den Top Rope 1916 DDT. Und dementsprechend Adam Cole, ja, wird jetzt Zeit für einen Babyface-Run tatsächlich auch, ne? Vielleicht macht man ja auch hier Finn Balor dann zum Anführer der Undisputed Era oder irgendwie sowas. Mal gucken, was man sich da einfallen lässt. Also, es gab keine Sirenen. Ich hoffe, die Sendung hat euch trotzdem gefallen.
Was ist hier los?
Gefallen.
Ja, also ich bin ganz auch, ehrlich. Also, Retribution, Digga, die haben da die Finger mit dem Spiel.
Ich bin mir relativ sicher, die haben wahrscheinlich brennende Molotow-Cocktails hier bei uns in Altona und in Wandsbek auf die Generatoren geschmissen. Dementsprechend konnte da nichts passieren. Wie unser guter Freund Stefan Ottenpohl sagen würde, bin total enttäuscht, dass es hier keine Sirene gab. Also, das große Feuerwerk, das halten wir uns noch auf. Für Reds 600 dann in 2 Wochen. Ja, ich freue mich drauf.
Und ich erst, ne? Folge 600, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Dennis. Es wird, glaube ich, auch mal Zeit für den einen oder anderen Hörer, nochmal von vorne anzufangen. Und
deswegen machen wir jetzt 1 Woche Pause, dann kann man die 600 Folgen nochmal hören in den 2 Wochen.
Kann man nochmal nachholen. Wir denken uns ein paar Fragen aus. Wir platzieren, was geschah in Folge 43 bei Minute so und so. Und da können wir dann auch überprüfen, ob ihr euch diese Folgen wirklich ganz angehört habt. Kann man die überhaupt noch alle hören? Man weiß es nicht. Ansonsten stellen wir euch die irgendwie zur Verfügung.
Auf Anfrage bestimmt. Ich habe gerade mal durchgerechnet, also im Schnitt wahrscheinlich sogar knapp über 1 Stunde. Ne? Und so 1 Stunde knapp darüber vielleicht unsere Folgen. 600 Folgen durch 24 Stunden, also 24 Folgen pro Tag. Nico, man bräuchte tatsächlich 25 Tage, um alle Folgen zu hören.
Geht doch.
Es gab aber auch noch das ein oder andere Special. Ja, es gab auch mal halbe Folgen zum Beispiel, erinnere ich mich noch dran. Also, ja. Wenn jetzt demnächst wieder Reisezeit, ne, sind die Herbstferien, wer in Quarantäne muss, der könnte ja mal alle Reds-Folgen hören. Da ist man tatsächlich dann ist man, glaube ich, auch bestens ausgestattet für das Kick-Tipp-Tipp-Spiel.
Ich glaube auch. Wow.
Also, wir sind durch für heute. Der Nico hat Geburtstag. Vergesst es nicht, am 17.09. Also lasst ihm mal einen schönen Geburtstagsgruß auf Facebook, auf MySpace, auf Instagram oder wo kann man dich noch erreichen? Am Wandsbeker Markt.
Auf dem Wandsbeker Marktplatz. Da bin ich zwar nächste Woche nicht, aber
da gibt's doch so eine große Kreidetafel. Da kann man den Geburtstagsgruß dran schreiben. Also, wir sind durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, viel, viel Catchen und es geht natürlich weiter. Clash of Champions in naher Zukunft, wir freuen uns drauf. 1 Woche Pause gönnen wir uns. Ich hoffe, ihr nutzt diese Zeit. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.